SWR 1 Baden-Württemberg. Radioreport Recht mit Klaus Hempel.
Seit geraumer Zeit wird an den höchsten deutschen Gerichten, etwa dem Bundessozialgericht, Bundesarbeitsgericht und Bundesgerichtshof, aufgearbeitet, welche Richter in der Nachkriegszeit NS vorbelastet waren. Das geschieht auch beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mit der Aufarbeitung beauftragt wurde das Münchner Institut für Zeitgeschichte. An diesem Forschungsprojekt arbeitet die Historikerin Eva Balz.
Man ist auf das Institut zugekommen und hat gefragt, ob es möglich wäre, dass sich einige Personen mit der frühen Geschichte des Bundesverfassungsgerichts befassen und dabei auch die Biografien der ersten Personen, die als Richter tätig waren, untersucht werden.
Besonders umstritten der frühere Verfassungsrichter Willi Geiger, der während der Nazizeit als Staatsanwalt an schlimmen Todesurteilen mitgewirkt hatte. Dazu gleich mehr. Aufhänger dieser Sendung ist ein Buch, das jüngst veröffentlicht wurde. In dem Buch geht es um Wiltraut Rupp von Brünneck. Sie war von 1963 bis zu ihrem Tode im Jahre 1977 Richterin am Bundesverfassungsgericht. Als Verfassungsrichterin machte sie sich einen Namen als Frauenrechtlerin. Jetzt kam heraus, sie hat auch während der Nazizeit als Juristin gearbeitet und dabei nationalsozialistisches Gedankengut vertreten. Herausgefunden hat das Fabian Michel, Rechtsprofessor an der Universität Leipzig. Ich habe ihn zunächst einmal gefragt, wie er auf Wiltraut Rupp von Brünneck gestoßen ist.
Ich hatte einmal eine Gelegenheit, Personalakten am Bundesverfassungsgericht oder des Bundesverfassungsgerichts einzusehen. Und dabei fiel mir die Personalakte von Wiltraut Rupp von Brünneck mehr oder weniger zufällig in die Hände. Und sie erwies sich als durchaus interessant, weil sie auch mir eben als progressive linke Richterin der 70er Jahre bekannt war. Und beim Blättern der Akten aus den 30er und 40er Jahren sah man sehr schnell, dass es da noch eine andere politische Vergangenheit, ein politisches Vorleben gibt, das jedenfalls nicht auf den ersten Blick zur späteren Karriere passt.
Wiltraut Rupp von Brünneck wurde 1912 in Berlin geboren. Sie stammte aus einer bekannten Adelsfamilie. Während der Nazizeit wurde sie als junge Frau Mitglied in der NS-Frauenschaft. Sie schrieb Aufsätze für nationalsozialistische Zeitschriften. In den 40er Jahren arbeitete sie im Reichsjustizministerium, dort in der Grundbuchabteilung. Dort war sie unter anderem zuständig für die sogenannte Arisierung von Grundstücken, die man etwa jüdischen Familien weggenommen hatte.
Also sie war ab 1943 als zunächst Assessorin, Hilfsreferentin, später als Referatsleiterin in der Zivilrechtsabteilung des Reichsjustizministeriums tätig und leitete dort nach bereits kurzer Zeit das Grundbuchreferat. Das ist ja nun ein Rechtsgebiet, das unter Juristinnen und Juristen als eher unpolitisch gilt, aber man sieht sehr schnell, wenn man die Akten blättert, dass im NS-Staat kein Rechtsgebiet wirklich unpolitisch war. Und selbst im Grundbuchrecht gibt es eben Rechtsvorgänge, die das NS-Regime nach seinem politischen Gutdünken umgestaltet hat. Dazu konkret eine technisch relativ komplexe Angelegenheit, die Vorlage von Grundschuldbriefen und Hypothekenbriefen, die man für die Löschung von Gläubigern aus dem Grundbuch benötigt. Und dabei ging es während des Krieges häufig darum, dass man an diese Briefe nicht gelangen konnte, weil diese beispielsweise in den USA oder in anderen Ländern befanden, mit denen man sich im Kriegszustand befand. Und häufig eben bei Familien mit jüdischen Familienangehörigen, mit Menschen, die sei es vertrieben wurden, sei es auch im Holocaust ermordet wurden. Und die Aufgabe des Reichsjustizministeriums an dieser Stelle war zu entscheiden, ob man die Löschung dieser Grundschulden ermöglicht. Und das wurde durchaus auch nach politischen Gesichtspunkten beurteilt. Und dort war es auch die Aufgabe von Wiltraut von Brünneck, dort politische Entscheidungen zu treffen.
Da stellt sich die Frage, war Wiltraut Rupp von Brünneck, als sie ihre berufliche Karriere begann, eine überzeugte Nationalsozialistin?
Zur Frage nach der überzeugten Nationalsozialistin muss ich immer die Gegenfrage stellen, wer ist Nationalsozialist? Das ist ja auch in der historischen Wissenschaft eine Kategorie, die man gar nicht so leicht fassen kann. Sie hat Teile der Ideologie, insbesondere der Volksgemeinschaftsideologie, das würde ich schon meinen, auch aus Überzeugung vertreten, wenn auch im Opportunismus dabei war. Das macht einen aber wahrscheinlich noch nicht zu dem, was wir heute als überzeugten Nationalsozialisten sehen. Und alles Weitere muss man dann der differenzierten Beurteilung überlassen. Sie hat natürlich mit ihren Mitgliedschaften, insbesondere in der NS-Frauenschaft, jedenfalls formal Kriterien erfüllt, die sie nach den westdeutschen Entnazifizierungsmaßstäben wohl als Mitläuferin hätte einstufen lassen müssen, wenn man bestimmte Tätigkeiten noch dazu nimmt. Ich meine, wir wissen, wie die Entnazifizierung ablief, dass dort die Einstufungen durchaus milde waren im Ergebnis. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie diesen Prozess relativ schadlos durchlaufen hätte. Sie hat ihn aber nicht durchlaufen. Ihre Mitgliedschaften wurden jedenfalls in Westdeutschland nicht wirklich offenkundig, sodass sie auch nicht das Bedürfnis oder jemals die, jedenfalls mir nachvollziehbar, nie in die Situation gelangt ist, sich zu verhalten dazu.
Die Historikerin Eva Balz vom Institut für Zeitgeschichte kommt zu einer ähnlichen Einschätzung.
Ich finde, man gewinnt über Wiltraud von Brünnig den Eindruck, dass ihr politisches Handeln nicht zwangsläufig auch aus einer ideologischen Überzeugung gespeist ist, sondern dass es möglicherweise auch, man kann pragmatisch sein, man kann opportunistisch sagen, war eine Möglichkeit, um der Berufstätigkeit, die sie sich gewünscht hat, näher zu kommen. Und das ist durchaus typisch für Juristen dieser Zeit und findet man natürlich auch bei unseren Richtern des Bundesverfassungsgerichts.
Nach dem Krieg machte Rupp von Brünnig zunächst in Hessen Karriere in der Ministerialverwaltung. 1963 wurde sie Nachfolgerin im ersten Senat von Erna Schäffler, die erste Frau überhaupt beim Bundesverfassungsgericht. Schäffler setzte sich als Verfassungsrichterin stark für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Rupp von Brünnig setzte dies fort.
Sie übernahm die Dezernatszuständigkeit in weiten Teilen von Erna Schäffler als ihre Stellennachfolgerin, war also insbesondere für die Gleichberechtigung der Frau, aber auch für weite Teile des Familienrechts und des Sozialrechts zuständig. Die großen Schlachten um die Gleichberechtigung, um die Auslegung des Artikel 3 Absatz 2 des Gleichberechtigungsgebots waren eigentlich geschlagen in den 50er Jahren. Das heißt also, es stand nicht mehr im Zweifel, dass das geltendes des Verfassungsrechts sei. Und dafür hat Erna Schäffler maßgeblich gesorgt. Und in den Folgejahren ging es nun darum, doch die zahlreichen Vorschriften, die es im Recht eben noch gab und bis heute ja in Teilen möglicherweise auch noch gibt, die Frauen tatsächlich oder rechtlich benachteiligen, zu beanstanden oder von einer richterlichen Position heraus Reformen anzustoßen. Und der erste große Reformanstoß, den Wiltraud Rupp von Brünnig als Richterin gegeben hat, war im Januar 1969, als es um die Reform des sogenannten unehelichen Rechts ging, also des Rechts der nichtehelichen Kinder, die stark benachteiligt wurden und damit auch deren Mütter benachteiligt wurden. Es ist also, steht hinter jedem unehelichen Kind steht eine Mutter, die immer auch diesen sozialen und rechtlichen Makel der Unehelichkeit trägt.
Es folgten weitere wichtige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Familienrecht, die sie maßgeblich mitgestaltete. Legendär ihr Sondervotum zum Abtreibungsrecht 1975. Damals wollte die sozialliberale Koalition Abtreibungen weitestgehend straffrei stellen. Die Mehrheit im ersten Senat beim Bundesverfassungsgericht hielt das für verfassungswidrig. Sie stellte sich mit ihrem Sondervotum dagegen. Wie ist es zu erklären, dass jemand, der eindeutig nationalsozialistisch geprägte Position vertrat, im Nachkriegsdeutschland eine solche Karriere machen konnte? Auch mit dieser Frage beschäftigt sich die Historikerin Eva Balz bei ihren Forschungsarbeiten.
Das ist sozusagen die Situation, in der wir uns jetzt wiederfinden, nicht nur in Bezug auf Frau von Brünnig, sondern eigentlich auf den Großteil unserer Richter, die wir im Moment untersuchen. Das sind 42 Personen. Bei den Personen, die am Bundesverfassungsgericht gelandet ist, ist es eben häufig so, dass die Aktivitäten in der Zeit zwischen 1933 und 1945 nicht dem entsprechen, was zeitgenössisch als eine schwere Belastung galt. Dazu kommt, dass bei anderen Personen schlicht auch nicht bekannt war, zur Zeit ihrer Berufung ans Bundesverfassungsgericht, dass durchaus belastende Positionen eingenommen wurden. Das ist zum Beispiel bei Willi Geiger so, der an einem Sondergericht tätig war, nicht als Richter, sondern als Staatsanwalt, aber in dieser Funktion Todesurteile sehr befördert hat.
Und wenn ich da einhaken darf, Willi Geiger, eine besonders umstrittene Richterpersönlichkeit. Er wurde 1951 Verfassungsrichter, war das bis 1977. Er war während der NS-Zeit Mitglied der NSDAP, der SA. Und er hat in seiner Doktorarbeit unter anderem Berufsverbote für jüdische und linke Journalisten gerechtfertigt und dann seine Rolle als Staatsanwalt am Sondergericht Bamberg. Welche Rolle hat er damals gespielt als Staatsanwalt dann in Bamberg?
Naja, also Geiger war in Bamberg als Staatsanwalt tätig und war in dieser Funktion einige Tage in der Woche am Sondergericht tätig. Und diese Sondergerichte im Nationalsozialismus, das muss man vielleicht kurz erklären, das waren politische Gerichte, deren Funktion sein sollte, Personen, die man als Volksschädlinge auffasst, zu bestrafen. Und zwar sehr drakonisch zu bestrafen, häufig genug mit Todesstrafen für Vergehen, die wir als banal auffassen im Nachhinein. Und Willi Geiger hat sich in seiner Funktion als Staatsanwalt eben dafür eingesetzt, dass in einigen Verfahren diese Todesstrafen vollzogen werden. Und was dazu kommt, er hat sich dafür eingesetzt, dass der Vollzug dieser Todesstrafen publik gemacht wird, sozusagen als Abschreckung für andere. Willi Geiger ist insofern ein interessanter Fall, als dass diese Verbindung zum Sondergericht Bamberg publik wurde während seiner Karriere am Bundesverfassungsgericht, nämlich im Zusammenhang mit einer Veröffentlichung der DDR, dem sogenannten Braunbuch, in dem ja sozusagen tabellarisch dargestellt wurde, was viele Funktionsträger in der Bundesrepublik in der Zeit des Nationalsozialismus eigentlich gemacht haben. Das heißt, es wurde auch in der westdeutschen Presseöffentlichkeit diskutiert und es war den anderen Richtern am Bundesverfassungsgericht natürlich bekannt, dass er diese Position bekleidet hat. Trotzdem konnte er seinen Posten behalten.
Ich würde gerne mal einen Fall schildern. Herbst 1941. Es ging um einen 18-jährigen Polen, der wegen sexueller Handlungen an einer Minderjährigen hingerichtet wurde. Und Geiger, ich zitiere mal, bezeichnete ihn als Volksschädling, als volksfremde Person, die ausgemerzt werden muss. Einfach um mal deutlich zu machen, um welche Fälle es sich da handelt. Und dann stellt sich eben die Frage, auch bei Willi Geiger, wie konnte es passieren, dass ein Altnazi, der an solchen Urteil mitgewirkt hat, nach dem Krieg eine solche Karriere hinlegen konnte.
Also Willi Geiger ist, glaube ich, auch als Richter ein bisschen ein Sonderfall. Er ist also Richter, wie Sie schon gesagt haben, der ersten Stunde am Bundesverfassungsgericht gewesen. Er war aber parallel auch Richter am BGH. Und, das ist ganz zentral, er war Verfasser des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Und in dieser Funktion war er auch unter den Richtern am Gericht der Experte für Auslegungsfragen dieses Gesetzes. Also man kann das in den Akten finden, dass es immer wieder Anfragen an Willi Geiger gab, wie ist denn diese oder jene Formulierung im Gesetz gemeint und dass Willi Geiger dann Stellungnahmen verfasst hat. Das heißt, er war so ein bisschen, vielleicht kann man sagen, eine graue Eminenz im Gericht und konnte sich durch sein Fachwissen und auch dadurch, dass er einfach so lange dort war, gewissermaßen unverzichtbar machen. Dazu kommt, dass er, so springt es einem ein bisschen aus den Akten entgegen, einfach auch beliebt war. Und zwar nicht nur unter den Richtern, die in der Zeit des Dritten Reiches eine erfolgreiche Karriere hatten, sondern auch unter denen, die Verfolgungserfahrungen gemacht haben.
Noch liegen die Forschungsergebnisse nicht vor, aber man weiß, es gab in den Anfangsjahren weitere Richter beim Bundesverfassungsgericht, die als NS vorbelastet gelten. Daneben gab es auch Richter, die während der Nazizeit verfolgt wurden, aufgrund ihrer jüdischen Herkunft bzw. ihrer politischen Aktivitäten. Erstaunlich, beim Bundesverfassungsgericht verlief die Zusammenarbeit zwischen Befürwortern und Gegnern des Naziregimes offenbar relativ harmonisch.
Das ist überraschend. Ich muss aber auch sagen, dass ich aus meiner sporadischen Aktenkenntnis der 50er Jahre nun dazu jetzt auch keine empirisch fundierte Aussage treffen kann. Also ich weiß nun auch, also es gilt ja als harmonisch die Zusammenarbeit und ich habe in den wenigen Verfahren, die mir aus den 50er Jahren, also wo die Akten des Bundesverfassungsgerichts auch schon zugänglich sind, eingesehen habe, habe ich noch nie das Thema der NS-Vergangenheit zwischen den Richtern in irgendeiner Art und Weise aufblitzen sehen sozusagen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so überraschend. Vielleicht ist das Bundesverfassungsgericht an der Stelle auch Ausdruck einer gewissen Normalisierung des Miteinanders in dieser Nachkriegsgesellschaft. Also dort sitzen eben Menschen mit Verfolgungserfahrung und es sitzen dort Täter wie Willi Geiger und es sitzt dort ein weiter Graubereich. Und das entspricht doch sehr gut eigentlich auch der Nachkriegsgesellschaft in Deutschland. Und vielleicht ist es gerade dieses Zusammenkommen der verschiedenen Erfahrungen zwischen 33 und 45, die es diesem Gericht ermöglicht hat, eine durchaus ja integrative Rolle gerade in der Adenauerzeit zu übernehmen und sogar gerade in diesen Jahren ja zu einem Art Hort der Freiheit Freiheit zu entwickeln. Die einen, die ohnehin für Freiheit einstanden, weil sie so teuer eingebüßt hatten, und die anderen, die für Freiheit eintraten, weil sie vielleicht ihre Fehler in irgendeiner Art und Weise auch korrigieren wollten. Also das würde ich durchaus auch solchen Menschen mit schwereren Belastungen zugestehen wollen, dass sie ja in der Lage sind, aus eigenen Fehlern, aus eigenen Taten gegebenenfalls auch positive Schlüsse zu ziehen.
Das NS-Erbe des Bundesverfassungsgerichts, das war heute unser Thema im Radioreport Recht. Ich darf noch auf das Buch von Fabian Michel hinweisen, der Titel Wiltraut Rupp von Brünneck, Juristin, Spitzenbeamtin, Verfassungsrichterin. Das Buch ist erschienen beim Campus Verlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.